بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ببقين متبنا من الله أسأل الله بامس بمهاتسكن Wir machen weiter, barakallahu fikum. Wir waren stehen geblieben bei der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, als jetzt kommt, wamsahu bi ru'usikum. Also wir hatten zuvor erwähnt, die zwei Säulen, einmal die Säule des Waschens des Gesichtes und dann das Waschen der Hände. Und dann heißt es, wamsahu bi ru'usikum, und streicht über eure Köpfe. Hier müssen wir uns ein bisschen mit der arabischen Sprache kurz beschäftigen, das kurz einschneiden. Und zwar auf Arabisch, Kopf heißt Ras. Der Plural von Ras ist Ru'us. Und eure Köpfe heißt Ru'usukum. Mit euren Köpfen heißt Bi Ru'usikum. Es geht um dieses Bi. Dieses Wort Bi heißt, je nachdem, wie man es übersetzt, etwas Unterschiedliches. Diese arabische Buchstabe, der aus einem einzigen, oder diese arabische Präposition, die aus einem einzigen Buchstaben besteht, Bi, hat im Arabischen viele Bedeutungen. Tatsächlich viele Bedeutungen. Und deswegen sind die Gelehrten auch unterschiedlicher Meinung, wie dieser Vers zu verstehen ist. Man könnte nämlich übersetzen, rein sprachlich gesehen, streicht euch über eure Köpfe. Dann wäre damit der gesamte Kopfbereich gemeint, beziehungsweise der gesamte Bereich, in dem die Kopfhaare wachsen, weil es gibt niemanden, der was anderes gesagt hat als das. Oder man könnte auch übersetzen, streicht euch über einen Teil eurer Köpfe, dann kann damit gemeint sein, wie auch manche Ulama gesagt haben, dass man nicht über den gesamten die gesamten Haare streichen muss, sondern es reicht über einen Teil davon. Ja? Also sicherlich habt ihr das gehört und auch schon gesehen, und manche sagen, es reicht ein Viertel des Kopfes zu benetzen, manche sagen weniger als dies. Aber das ist eben in erster Linie erstmal eine linguistische Angelegenheit, eine sprachwissenschaftliche Angelegenheit. Und auch hier gilt dann die Frage, wie geht man damit um? Also fiqh-technisch gesehen. Manche Ulama sagten, gemeint ist mit dem Vers Wamsahu bi ru'usikum, das heißt streicht über eure Köpfe, streicht das, was euch als geeignet erscheint von euren Köpfen. Mit Wasser, wenn ihr euch zum Gebet erhebt. Das heißt, streicht über einen Teil eures Kopfes. Ja, das heißt, manche haben also verstanden, dass man nicht über die gesamte Haarfläche streichen muss, wegen diesem arabischen Buchstaben Bi. Ist das sprachlich legitim? Es ist sprachlich legitim. Die Frage ist aber, in der Praxis, wie hat es der Prophet gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Auch hier wieder, in der Praxis ist es einfach, weil der Prophet, alaihi salatu wasallam, hat angefangen mit dem vorderen Haaransatz, hat gestrichen bis nach hinten, bis er zu seinem Nacken kam. Denn du musst zu deinem Nacken kommen, damit du weißt, dass du den hinteren Haaransatz auch benetzt hast. Und dann kehrte er wieder zurück zu dem Ausgangsort, an dem er war. Also durch mit beiden Händen. Bis nach hinten. Und dann kehrt er wieder zurück bis an an die Stelle, wo er auch begonnen hatte. Insofern, dieser Hadith des Propheten, der ist in Sahihain überliefert worden, also bei Bukhari Muslim überliefert worden. Dieser Hadith zeigt, dass er, a.s.w., seinen gesamten Kopf benetzt hat. Ja? Die Frage ist jetzt, reicht es trotzdem aus, dass man nur einen Teil des Kopfes benetzt? Manche Gesetze sagen ja, weil die Aya weist darauf hin. Und sie sagen, wenn ich nur einen Teil benetzt habe, so zum Beispiel, dann habe ich die Aya umgesetzt. Okay, was machen wir mit dem Hadith? Dann sagen sie, der Hadith ist eine Vervollkommnung. Was der Prophet gemacht hat, alaihi salatu wassalam, kann sein, dass es wajib ist, kann sein, dass es mustahab ist, aber da Allah schon gesagt hat, wie ich es machen muss, ist das der Teil, der wajib ist, der verpflichtend ist, und alles andere darüber ist mustahab. Das ist die erste Meinung unter den Ulama. Eine zweite Meinung geht anders vor. Sie sagen, wir haben eine Regel. Diese Regel lautet, auf Arabisch, ma waqa'a bayanan li wajib, fa huwa wajib. Das heißt, das, was der Prophet a.s. macht und eine Erklärung einer Sache ist, die verpflichtend ist, dann ist automatisch das, was er macht, auch verpflichtend. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns zu irgendetwas verpflichtet, sei es das Salah, sei es die Hajj, sei es die Zakat, was auch immer, und jetzt sehen wir, dass der Prophet a.s. diese Anordnung Allahs umsetzt, dann ist das eine Erläuterung, eine Verdeutlichung dieser verpflichtenden Anordnung. Und somit ist automatisch das, was er macht, ebenfalls verpflichtend. Weil er erklärt uns ja, wie wir diese Pflicht umzusetzen haben. Er sagt, ihr macht Salah. Jetzt, wie er betet Salah, das ist, wie du es machen musst. Das ist ihre andere Ausgangslage. Und deswegen, vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, bei der Hajj, es gibt Dinge, die der Prophet a.s. gemacht hat. Und dann manche Ulema sagen, dieses muss man machen, manche sagen, muss man nicht machen und so weiter. Und dann ist auch immer das Argument der meisten Gelehrten, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hajj verpflichtend gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, khudu anni manasikakum, das heißt, übernehmt die Hajj-Rituale von mir. Und jetzt setzt er die Hajj um. Dann gilt grundsätzlich, das heißt, die Ausgangslage ist, alles, was er macht, ist erst einmal verpflichtend, genauso umzusetzen. Okay? Weil das eine andere, das sage ich nur, damit man versteht die verschiedenen Sichtweisen der Ulama und mit der Praxis gesehen, wie gesagt, mit Sunnah ist es auf jeden Fall. Und mit Sunnah meine ich die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne das zu bewerten, ob es Pflicht ist oder nicht. Mit Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sich daran hält und das umsetzt, hat nie ein Problem mit diesen Thematiken. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Aber der Vollständigkeit halber ist das nicht die einzige Meinung, die es gibt. Deswegen habe ich das andere auch erwähnt. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, dieser Tabi'i, der Imam aus Medina, rahimahullahu ta'ala, er sagte, es wurde in seiner Anwesenheit, also einer der Fiqh-Gelehrten gewesen, rahimahullahu ta'ala und Tabi'in, Qasim ibn Muhammad und der Sohn von Abu Bakr al-Siddiq. Also in seiner Anwesenheit wurde das Streichen über den Kopf erwähnt. Da sagt er, O Nafi', wie pflegte Ibn Umar zu streichen? Er fragt dann Nafi', ebenfalls ein Tabi'i, wie pflegte Abdullah ibn Umar, der Sahabi, radiallahu anhu, zu streichen? Er sagte, ein einziges Streichen. Und er beschrieb, dass er den vorderen Teil seines Kopfes in Richtung seines Gesichtes strich. Den vorderen Teil seines Kopfes in Richtung seines Gesichtes strich. Da sagte Al-Qasim, Ibn Umar ist der Verständigste von uns und der Wissendste unter uns. Ja, also hier will er damit sagen, dass er die Meinung vertritt, dass das ausreicht, einen Teil des Kopfes zu streichen. Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, der Imam von Medina zu seiner Zeit, sagte, wer einen Teil seines Kopfes streicht und ihn, das heißt den Kopf, nicht vollständig umfasst, der muss das Gebet wiederholen. Gleich dem, der einen Teil seines Gesichtes oder einen Teil seines Armes gewaschen hat. Ja, das ist die Vertretung der anderen Meinung, die sagt, dieses Bi von Biruusikum kann bedeuten, streicht mit einem Teil eures Kopfes oder kann auch bedeuten, bestreicht über eure Köpfe. Also nicht im Sinne eines Teils. Und da wir wissen, dass der Prophet a.s.w. den gesamten Kopf benetzt hat, gehen wir davon aus, dass das die Umsetzung des Verses ist. Und Malik wurde über das Streichen des Kopfes gefragt, da sagte er, er beginnt oder man beginnt vom vorderen Teil seines Gesichtes, das heißt am Haaransatz, führt dann seine Hände bis zu seinem Hinterkopf und bringt sie anschließend zurück zu dem Punkt, von dem er begonnen hat. Imam Malik rahimahullah ta'ala gibt hier den Hadith von, ich glaube, es war Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, haargenau, eins zu eins wieder, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber so waren die Imame, sie haben das wiedergegeben, wie es überliefert worden ist. Und die andere Meinung ist bekannt über Imam Abu Hanifa, Abu Yusuf und Muhammad, dass sie sagen, man muss mindestens drei Finger benetzen. Und sie sagen, das ist das Mindeste, was es bedeutet, über einen Teil des Kopfes zu streichen. Und der Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagt in diesem Zusammenhang, die richtige Auffassung in dieser Frage ist nach unserer Ansicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala den zum Gebet Aufstehenden befohlen hat, seinen Kopf zu streichen, zusammen mit dem, was er ihm befohlen hat, mit ihm zu waschen oder zu streichen, ohne dies auf ein Maß festzulegen, von dem nicht unterschritten oder das nicht überschritten werden darf. Was auch immer derjenige, der den Wudu vollzieht, von seinem Kopf streicht, so dass es verdient, aufgrund dieses Streichens als jemand bezeichnet zu werden, der seinen Kopf gestrichen hat, der hat damit erfüllt, was Allah ihn an diesem Streichen verpflichtend gemacht hat und so weiter und so. Das heißt, er will damit sagen, dass er diese Meinung, diese erste Meinung vertritt, dass es reicht, einen Teil des Kopfes zu streichen und nicht den gesamten. Und das ist auch interessant, weil man ihn eher der schafiitischen Rechtsschule zuschreibt und auch die Meinung von Imam Malik überliefert hier. Trotzdem nimmt er diesen Mann, weil Imam al-Tabari war ein Imam, war ein Mujtahid. Er hat seine eigene Rechtsschule. Ja. Ihr wisst, die Rechtsschulen im Islam waren viele. Und Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, hat seine eigene Rechtsschule gehabt. Aber davon ist eben nur bruchweise uns überliefert worden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann weiter, und وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, und eure Füße bis zu den Knöcheln. Dieser Vers ist jetzt, ihr habt ja den Vers inshallah vor euch, oder einige von euch haben vor euch, guckt mal die Struktur des Verses an. Die Struktur des Verses ist, Allah Azza wa Jal fordert uns auf, wascht euch euer Gesicht. Irsilu wujuhakum. Dann sagt er, und eure Hände bis zu den Ellenbogen. Das heißt, wascht euch eure Hände bis zu den Ellenbogen. Dann sagt er, streicht euch über die Köpfe. Streicht euch über eure Köpfe. Und dann kommt jetzt, und eure Füße zu den Fußtischen. Was mit den Füßen? Was sollen wir machen? Waschen oder streichen? Tamam. So. Und das Letzte, was erwähnt worden war, ist das Streichen. Aber wenn wir das Streichen als Letztes erwähnen, was sollte man streichen vorher? Den Kopf. Welche Präposition haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, im Arabischen, wo wir diskutiert haben, muss man den gesamten Kopf bestreichen oder nur einen Teil davon? Das Bi. Deswegen würde man im Arabischen jetzt erwarten, dass es heißt, وَأَرْجُلِكُمْ, für diejenigen von euch, die vielleicht den arabischen Vers auch vor sich haben, وَأَرْجُلِكُمْ. Und tatsächlich gibt es koranische Lesarten, die sagen, وَأَرْجُلِكُمْ. Nur die Frage ist dann, was soll dann damit gemeint sein? Man soll seine Fußknöchel streichen? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Wenn wir aber erwarten, dass wir die Füße waschen sollen, dann grammatikalisch im Arabischen, das müsst ihr mir jetzt einfach so glauben, ja, würde man eher erwarten, dass es heißt im Arabischen, وَأَرْجُلَكُمْ. Und tatsächlich gibt es auch diese zweite Lesart. Beides gibt es. Das heißt, auf Deutsch zusammengefasst, wenn wir sagen, وَأَرْجُلَكُمْ, dann würden wir praktisch übersetzen, und wascht euch eure Füße bis zu den Fußzeichen. Deswegen wäre die korrekte Übersetzung dann des Verses mit der inhaltlichen Erklärung nicht, dass man nur sagt, und eure Füße bis zu den Knöcheln, sondern und wascht euch eure Füße bis zu den Knöcheln. Ja? Das heißt, das Wort wascht steht im Arabischen nicht nochmal extra da, aber im Arabischen der grammatikalische Fall von Nuarjulakum, ja, der erwartet das. Es geht darum, wascht euch euer Gesicht, wascht euch eure Hände bis zu den Ellenbogen und wascht euch eure Füße. Im Deutschen, ja, ein bisschen Grammatik können wir ja machen, ja. Was für ein Fall ist denn das? Wascht eure Gesichter, oder Entschuldigung, wascht eure Gesichter. Welcher Fall ist das? Das ist doch ein Akkusativ, oder nicht? Weil man fragt ja nach wen oder was. Ja? Und wascht euch eure Hände. Eure Hände ist wieder ein Akkusativ. Wen oder was? Wasche ich. Ja? Und jetzt wascht euch eure Füße. Wen oder was wasche ich? Die Füße. Wieder ein Akkusativ. Ja? So kann man es im Deutschen, im Arabischen genauso verstehen. Und dazwischen kommt aber das Waschen, das Benetzen, das Streichen, meine ich, das Streichen, Benetzen über den Kopf. Und da ist es nicht mehr dieser Akkusativ. Ja? Dann ist es schwierig, wie man das jetzt im Deutschen übertragen soll, ist schwierig, weil es im Arabischen, man kann nicht die arabische Grammatik in die deutsche 1:1 übersetzen. Ja? Man kann, wenn man wortwörtlich sagt, würde man sagen, wascht, benetzt. Einen Teil eurer Köpfe, dann ist es ein Teil wessen? Es wäre ein Genitiv. Merkt ihr? Ja. Das heißt, man hat Akkusativ, Genitiv und dann wieder Akkusativ. Okay? Nach der einen Lesart zumindest. Ich weiß, ein bisschen kompliziert, aber ich will nur sagen, dass der grammatikalische Fall bei diesen vier Säulen des Wudu ist beim dritten anders als bei 1, 2 und 4. Warum erzähle ich das? Weil die Gelehrten sagen, welchen Grund sollte es haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Benetzen des Kopfes zwischen die ganzen Waschungen packt, anderen Grund, welchen Grund soll es haben, außer was? Dass eben die Reihenfolge so gemeint ist. Weil wenn man logisch ausgehen würde, wenn die Reihenfolge egal wäre, würde man sagen, was? Wasch, Gesicht, Hände, Füße und streiche über den Kopf. Das wäre die menschliche, logische Reihenfolge, oder? Oder umgekehrt, streich dir über den Kopf und wasch dir das Gesicht, die Hände und die Füße. Ist aber nicht. Sondern waschen, waschen, streichen, waschen. Und diese Tatsache weist darauf hin, dass die Reihenfolge gewollt ist. Die Reihenfolge ist beabsichtigt, Nummer eins, und Allah fordert dich dazu auf, also sagen sie, ist die Reihenfolge auch eine Pflicht. Deswegen die Mehrheit der Ulama sagen, beim Wudu muss man die Reihenfolge einhalten und die Reihenfolge des Wudu ist auch ein Teil des Wudu, eine Säule des Wudu. Ja, vielleicht habt ihr mal gehört, es gibt sechs Säulen oder Säulen des Wudu. Sechs. Ja, wie kommen die sechs zustande? Habt ihr nur vier Körperteile? Ja, warum? Weil eine davon ist was? Die Reihenfolge. Du kannst nicht einfach die Sache umdrehen. Ja? Und noch eine sechste steht auch nicht explizit drin, aber jeder würde zustimmen, dass wenn du jetzt zum Beispiel, bald ist das Asr-Gebet. Was haltet ihr davon? Einer geht und sagt, ich habe gerade Zeit. Ich gehe raus und wasche mir jetzt mein Gesicht für das Asr, Wudu für das Asr-Gebet. Ja? Und nach dem waschen Gesicht sagt er, ich mache später weiter. Kommst in die Moschee, dann hörst du den Vortrag weiter an. Und dann nach einer Stunde gehst du, sagst du, Gesicht habe ich schon gewaschen vor einer Stunde. Jetzt mache ich aber weiter. Okay? Das heißt, man sieht irgendwo, es drängt einem auf, dass man sagt, die Ibadah muss zusammenhängend stattfinden. Auf irgendeine Art und Weise zusammenhängend stattfinden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es keine Ibadah, wie sie eigentlich gedacht ist. Und auch schon gar nicht, wie sie überliefert worden ist. Ja? Und deswegen sagt man, die zeitliche Abfolge dieser Ibadat, dazwischen darf nicht ein zu großer Abstand sein. Ja? Weil es einfach, jeder würde sagen, dass es keine zusammenhängende Ibadah ist, die so korrekt ist. Ja? Und deswegen kommt man dann auf 6, obwohl eigentlich ausdrücklich nur 4 stattfinden. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Fiqh-Gelehrten und einem Nicht-Fiqh-Gelehrten. Der Fiqh-Gelehrte, wie Imam al-Shafi'i, Imam Malik und diese großen Imame, sie entnehmen aus dem Text viel mehr Bestimmungen als jemand, der nicht mit diesen Regeln bewandert ist. So viel dazu. Na. Genau, das war jetzt nach der ersten Lesart, wa arjulakum, das heißt, und wascht euch eure Füße bis zu den Fußknöcheln, das ist die Lesart von Nafi' ibn Amir, Hafs, Kisai und Ya'qub. Und die anderen, das sind die Mehrheit, sie lesen wa arjulikum und sie sagen sozusagen, dass die und dann würde man denken, da gibt es 2 Möglichkeiten, das im Arabischen zu verstehen. Verzeiht mir über den einen Blick in die arabische Grammatik. Aber die erste Möglichkeit, diesen Vers zu verstehen, ist, dass man sagt, man übersetzt ihn genauso wie den vorher auch. Und wascht euch eure Füße. Und diese Angleichung in der Grammatik nennt man Mujawara. Ja, das heißt, weil 2 Sachen nebeneinander erwähnt sind, bekommt er den gleichen grammatikalischen Fall. Nicht, weil es eigentlich der gleiche Fall ist, sondern er bekommt es, weil es eben genau daneben vorkommt. Die zweite Möglichkeit ist, dass es um das Streichen über die Füße geht. Aber was soll damit gemeint sein? Es gibt zwar Gelehrte, spätere Gelehrte, die gesagt haben, mit dem Streichen über die Füße ist das Streichen über die Ledersocken gemeint. Allerdings habe ich dafür keine einzige Überlieferung gesehen. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist auch problematisch, weil Allah sagt, Azza wa Jal, und streicht euch über die Füße dann, streicht euch über die Füße bis zu den Fußknöcheln. Aber streichen wir über die Füße bis zu den Fußknöcheln? Wir kommen nicht zu den Fußknöcheln, überhaupt gar nicht. Wenn wir streichen, streichen wir über die Oberseite der Füße bis zum Unterbein. Versteht ihr? Deswegen ist den Vers zu beziehen auf das Streichen über die Socken eine Auslegung, die es keine Überlieferung in dieser Art gibt. Und deswegen bei dieser Interpretation, dass es um das Streichen geht, al-Masah geht, darf man laut Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala zwar seine Füße einfach in Wasser eintauchen, wobei das komplette Streichen bzw. Waschen besser ist. Also er sagt, mit dem Streichen über die Füße ist gemeint, dass man nicht mit der Hand darüber streichen muss, sondern weil ja auch das Waschen erwähnt wird, kannst du auch deine Füße einfach in Wasser eintauchen und das war's. Das ist der Hinweis darauf. Okay? Ein Hinweis darauf. Bei den anderen Körperteilen, die Mehrheit der Ulama, außer bei Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagt, waschen bedeutet einfach nur, dass Wasser über die Körperteile fließt. Das heißt, du kannst deine Hand eintauchen und du hast sie gewaschen. Du musst nicht mit deiner Hand streichen. Okay, warum wird es aber an Füßen ausdrücklich erwähnt? Ja, es ist ein Hinweis, dass es erlaubt ist. Ja? Und das heißt nicht, dass es bei anderen Körperteilen nicht erlaubt sei. Okay? Also das Streichen hier versteht er damit darunter, das Fahren mit der Hand über den Körperteil, mit der nassen Hand über den Körperteil. Ihr wisst, also wenn ihr eure Hand wascht, was macht ihr? Ihr nehmt Wasser mit der rechten Hand zum Beispiel und lässt es fließen auf die linke Hand oder auf den linken Arm und dann reibt ihr mit dem Wasser die Hand ein. Und dieses Einreiben ist sozusagen der Masch in diesem Fall. Das der Masch. Ja? Und wenn du allerdings das Wasser einfach über den gesamten Körperteil, über das gesamte Körperteil fließen lässt, reicht das auch. Das nennt man schon waschen. Das nennt man rasseln. Das ist vollkommen ausreichend. Aber darüber zu fahren, der zusätzliche Masch, das ist besser, aber das ist nicht verpflichtend. Versteht ihr? Das heißt, diese zwei Lesarten weisen auf diese Möglichkeiten hin. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Na'am. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma sagte: Wir kehrten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina zurück. Als wir in einem Wasser, Wasserbrunnen waren, beeilten sich einige Leute zur Zeit des Asr-Gebetes, verrichteten den Wudu, während sie hastig waren dabei. Wir kamen zu ihnen und ihre Verse waren sichtbar. Man sah, dass das Wasser sie nicht erreicht hat. Gemeint ist also, sie haben ihre Füße gewaschen, aber aufgrund der Sonneneinstrahlung siehst du ganz genau, was davon durch das Wasser am Fuß reflektiert wird und welcher Teil des Fußes nicht gewaschen worden ist. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wehe den Fersen vor dem Feuer, vollendet den Wudu vollständig. Dieser Hadith ist eine Warnung davor, dass man sein Wudu unvollständig macht. Es gibt viele Leute, die leider, muss ich darauf hinweisen, beim Wudu zu hastig sind, schnell waschen und Teile weglassen. Und manche haben auch falsch verstanden, wie man den Wudu macht. Manche Leute, beispielsweise, wenn sie ihre Hände waschen, dann denken sie, das Händewaschen ist das erste Händewaschen. Nein, das erste Händewaschen ganz am Anfang ist eine freiwillige Tat, eine Sunna, Mustahab. Besonders wenn man einen Eimer Wasser hat, soll man nicht mit seiner Hand direkt in den Eimer eingreifen, Wasser schöpfen davon, bis man seine Hände gewaschen hat. Richtig? Und das ist eine Sache. Aber als wir über das Waschen der Hände hier gesprochen haben, da haben wir über das Waschen der Hände gesprochen nach dem Waschen des Gesichtes. Wir waschen unser Gesicht als erste Säule des Wudu. Danach waschen wir unsere Hände als zweite Säule des Wudu. Und das beginnt bei den Fingerspitzen und endet beim Ellbogen. Richtig? Manche Leute waschen danach nur noch vom Handgelenk bis zum Ellbogen beispielsweise. Also dieses Wudu ist ungültig bei allen Ulama. weil ja die Hand nicht gewaschen worden ist. Komplett. Ja. Und hier auch der Prophet sagt dir sinngemäß, das ist kein Spaß, Allahs Anordnung umzusetzen, da bist du bist verantwortlich. Du musst dir die Mühe machen und die Zeit nehmen, das ordentlich durchzuführen. Ja, das ist eigentlich ein schönes Thema. Welche Anordnungen Allahs gibt es oder seines Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei denen nicht ausdrücklich gewarnt wird und dennoch ist die Zuwiderhandlung oder die unvollständige Umsetzung davon ein schweres Vergehen. Ja. Wer würde denken, dass man, nur weil man vergessen hat, eine münzengroße Stelle vom Fuß zu waschen, dass der Prophet Hassan sagt, wehe vor dem Höllenfeuer deswegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann sinngemäß, wenn ihr euch im Zustand der großen rituellen Unreinheit befindet, dann reinigt euch. Wa in kuntum junuban, fattaharu. Das heißt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, ihr gläubigen Menschen, und ihr seid junub, dann vollzieht den Russel, dann vollzieht die Ganzkörperwaschung. Was ist der Zustand der großen rituellen Unreinheit? Das ist Nummer 1, die Janaba. Und in den Zustand der Janaba gerät man durch eins von zwei Dingen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal der Geschlechtsverkehr und einmal durch den sexuellen Höhepunkt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Beides davon führt zum Zustand der Janaba. Die Janaba ist einer von diesen großen rituellen Unreinigungen. Von der großen rituellen. Die zweite große rituelle Unreinigung ist die Menstruation. Und was für die Menstruation gilt, gilt immer automatisch für was auch? Für das Wochenbett. Ja, also für die Blutungen nach der Geburt. Insofern sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt und Junub seid, das heißt dann vollzieht den Ghusl. Okay, wie wird der Ghusl vollzogen? Das sparen wir uns. Warum? Weil darüber haben wir in Surah An-Nisa, Surah 4, Vers 43 schon gesprochen. Und das ist eine Wiederholung von der Stelle in der anderen. Wir sind in Surah 5. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى. Das heißt, wenn ihr krank oder auf einer Reise seid oder einer von euch vom Ort der Notdurft kommt oder ihr Frauen berührt habt, dann was? Dann vollzieht den Tayammum. Das heißt, jetzt haben wir gelernt, wie wir umgehen mit der Situation, wenn wir Wasser haben. Jetzt kommt eine zweite Situation. Entweder wir haben kein Wasser oder wir können kein Wasser benutzen. Was ist der Unterschied zwischen ich habe kein Wasser und ich kann kein Wasser benutzen? Na, ich habe Wasser, aber ich kann es nicht benutzen, weil es mir nicht zur Verfügung steht. Weil ich zum Beispiel gesundheitlich es nicht benutzen kann. Oder es ist zwar da, aber ich komme nicht ran. Was bringt mir Wasser, wenn ich weiß, es ist unten unter dem Boden? Aber ich komme nicht ran. Oder es ist Wasser im Supermarkt, aber ich habe kein Geld, es zu kaufen. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt also, das sind jetzt die neuen Situationen. Gemeint ist, also in der ersten Situation, weil jetzt müssen wir den Vers ein bisschen verinnerlichen, ja? Das heißt, und wenn ihr krank seid, das ist die erste Situation. Zweite Situation, ihr seid auf der Reise. Was hat die Reise mit dem Wasser zu tun? Die dritte Situation, wir kommen vom Ort der Notdurft. Das heißt, wir haben unser Geschäft verrichtet. Und vierte Situation, wir haben Frauen berührt. Was damit gemeint? Diese vier Sachen. Die erste Situation, wenn wir krank sind, dabei geht es hier, dass wir nicht auf der Reise sind, sondern wir sind daheim. Woher wissen wir das? Warum geht es im Vers hier darum, dass es darum, dass wir zu Hause sind und nicht auf der Reise sind? Weil danach kommt der Fall mit der Reise. Ganz einfach. Deswegen kann der Fall vorher nicht sich auf die Reise beziehen. Logisch. Was hat die Reise auf sich? Die Reise ist ein Hinweis darauf, dass es wenig Wasser gibt. Denn die Verse sind offenbart worden in Bezug auf die Menschen, die damals auf der arabischen Halbinsel gelebt haben. Und wenn man damals gereist ist von einem Ort zum anderen, war man in der Wüste. Also geht es darum, dass man wenig Wasser hat. Das ist auch wichtig zu wissen, weil die Frage stellt sich auch, ich habe Wasser, aber ich brauche es zum Trinken. Genau darum geht es. Du hast Wasser, aber du kannst es nicht für den Wudu benutzen. Du brauchst es zum Trinken, dann brauchst du es auch nicht benutzen für den Wudu. Das ist der Fall, der hier angesprochen wird. Und deswegen, das ist die erste Situation. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich daheim bin. Also wir sind jetzt daheim, wir sind nicht auf der Reise. Ja?
Ich habe nur die Sache mit der Reise erwähnt, um zu verstehen, warum wir überhaupt über Reise sprechen. Okay? Aber der erste Fall, der erwähnt ist, wir sind daheim. Und wir können kein Wasser benutzen. Warum können wir kein Wasser benutzen? Aufgrund einer Verletzung, sagt der Imam, rahimahullah, aufgrund einer Verletzung oder aufgrund von Pocken. Pocken ist übrigens eine Krankheit, die heutzutage als ausgerottet gilt. Nicht zu verwechseln mit den Windpocken. Okay? Aber, wie dem auch sei, es führt zu Hautentzündung und ist schmerzhaft. Und ist auch ein schönes Beispiel dafür, es geht nicht nur um Notwendigkeit, wo es um Leben und Tod geht. Nein, aber wenn ich starke Schmerzen habe und ich deswegen kein Wasser benutzen kann, bin ich davon befreit. Ja? Und das ist übrigens das Schöne auch in den Büchern oder jetzt auch hier im Tafsir, dass das Beispiel, das erwähnt wird, direkt ein realistisches Beispiel ist. Ich will nicht so lange reden, wir hinkommen mit der Zeit. Da heißt es Pocken. Das heißt, wenn wir daheim sind aufgrund einer Verletzung oder also krank sind aufgrund einer Verletzung oder wegen Pocken, tamam, oder auf einer Reise sind oder auf einer Reise seid, das ist jetzt der zweite Fall. Das heißt, wir sind auf der Reise und wir haben wenig Wasser. Es reicht nicht für Trinken und auch für Wudu oder Russel in diesem Fall. Entschuldigung, Wudu oder Russel, beides. Ja. Oder einer von euch vom Ort der Notdurft herkommt. Was ist der Ort der Notdurft? Auf Arabisch Al-Ra'id ist eigentlich die Senke. Eigentlich ist Al-Ra'id auf Arabisch die Senke, wird aber, warum begibt man sich an einen Ort, der sich in einer Senke befindet, ja, weil man nicht gesehen werden möchte. Wird auch übersetzt mit Abort. Ein abgelegener Ort. Es geht um einen Ort, in dem man hingeht, der nicht gesehen wird. Aber gemeint ist der Ort, in dem man seine Notdurft verrichtet. Und es geht nicht um den Ort, wie ihr sicherlich wisst, sondern um das, was man beim Ort macht. Und das gehört zum Anstand des Koran und bringt uns Anstand bei, wie man über diese Themen spricht. Oder ihr Frauen berührt habt. Dieser letzte Punkt geht um die Reise. Warum? Ja, weil wir schon gesprochen haben über den Russel vorher. Direkt nach dem Waschen der vier Körperteile sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr Junub seid, dann macht den Russel. Jetzt kommt nochmal, wenn ihr Frauen berührt habt. Warum? Ja, das ist der Fall der Reise. Das ist keine Wiederholung im Vers, sondern ein anderer Fall. Pass auf. Denkt an den Tadabbur. Und mit dem Berühren der Frau ist der Geschlechtsverkehr mit ihnen gemeint. Und nicht das Berühren der Haut an der Haut, sondern der Geschlechtsverkehr an sich ist damit gemeint. Auch darüber haben wir ausführlich gesprochen in Surat al-Nisa, Surah 4, Vers 43. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist der Punkt, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, und ihr kein Wasser vorfindet. Dann wendet euch gutem Erdboden zu. فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Was heißt, wir sollen uns dem guten Erdboden zuwenden? Das ist der saubere Erdboden, der nicht najis ist, ja, der halal ist, nicht gestohlen ist. Ja? Wie kann der Boden gestohlen sein? Wallahi, wenn man sich Land zu Unrecht nimmt und darauf Wudu macht. Und dann sollen wir Folgendes machen. Wir sollen mit unserer Handfläche auf den reinen, guten Erdboden klopfen. Und dann sollen wir, überliefert ist, dass wenn auf deiner Hand Staub sind, darfst du den wegpusten und dann reibst du damit Gesicht und Hände ein. Gemäß der offensichtlichen Bedeutung des Koran Karim, weil er gesagt hat, وَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Das heißt, und streicht euch eure Gesichter und eure Hände. Das heißt, streicht damit, das heißt mit dem, was daran haftet. Aber das, was daran haftet, an Staub oder Erde oder was auch immer, oder Sand, das ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Tayammum. Warum? Weil richtigerweise jeder natürliche Stein darf verwendet werden für den Thermo. Es muss keine Erde sein oder etwas Staubiges sein, sondern alles, was natürlicherweise auf der Erdoberfläche vorkommt, an steinartige Materialien, darf verwendet werden, oder erdartige Materialien, besser gesagt, weil Sand und Erde gehört auch dazu. All diese Dinge dürfen benutzt werden, um damit Tayammum zu machen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Also man klopft einmal, streicht dann über Gesicht und Hände, und darüber haben wir auch ausführlich in Surat An-Nisa, Vers 43, gesprochen. Und jetzt ist die Frage, wie viel streicht man? Wie viel streicht man? Weil wir haben gesagt, die Hand ist eigentlich von den Fingerspitzen bis zu den Achseln, und die Antwort lautet, man muss mindestens bis zu den Handgelenken streichen. Bis zu den Handgelenken muss man streichen. Freiwillig darf man, laut Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, bis zu den Ellenbogen, bis zu den Achseln streichen. Warum? Weil es gibt Überlieferungen darüber, über die Salaf, dass sie das gemacht haben. Aber wenn ich nur die Hand streiche, habe ich die Aufgabe erfüllt. Und es kommt auch in manchen Hadithen ausdrücklich dieser Begriff Kaff vor. Und Kaff bezieht sich auf die Hand, wie man sie im Deutschen kennt. Also bis zum Handgelenk. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah möchte euch keine Bedrängnis auflegen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will uns durch den Wudu, durch die Gebetswaschung, durch den Ghusl, durch die Ganzwaschung, durch den Tayammum, durch die Ersatzreinigung, Ersatz für Wudu und Ersatz für Ghusl, will uns Allah subhanahu wa ta'ala keine Bedrängnis auflegen. Denke nicht, Diener Allahs, dass Allah das macht, um dir das Leben schwer zu machen. Nein, ganz im Gegenteil. Allah will euch damit reinigen. Allah will euch dadurch eure Sünden vergeben. Und deswegen wird berichtet von Abu Umama, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Wudu tilgt, was vor ihm war. Und dann ist, wenn durch dein Wudu deine Sünden wechseln, was ist im Salah danach? Er sagt, das Salah wird danach zu einer zusätzlichen guten Tat. Der Wudu tilgt, was vor ihm war, dann wird das Salah danach zu einer zusätzlichen Tat. Er fragte, der Überlieferer fragte, der das von Abu Umama gehört hat, radiallahu anhu, fragte den Sahabi, hast du das vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört? Er sagte, ja, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht nur fünfmal. Und in einer anderen Überlieferung heißt es zusätzlich, wer den Wudu vollzieht, dann zum Gebet sich hinstellt, von ihm treten alle Sünden aus seinem Gehör, aus seinen Augen, aus seinen Händen und auch aus seinen Füßen. Amr ibn Abasa berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Gläubige seine Hände wäscht, zerstreuen sich die Sünden, verteilen sich die Sünden, gehen die Sünden weg von seinen Händen. Wenn er den Mund ausspült und die Nase hochzieht, treten seine Sünden aus seinem Mund und aus seinen Nasenlöchern heraus. Wenn er sein Gesicht wäscht, treten sie aus seinem Gesicht heraus, bis sie sogar aus den Wimpern seiner Augen austreten. Wenn er seine Hände wäscht, treten sie aus seinen Händen heraus. Wenn er seinen Kopf und seine Ohren streicht, treten sie aus seinem Kopf und seinen Ohren heraus. Dieser Teil der Ohren, die Gelehrten sagen, das ist nicht so authentisch, aber der Rest schon. Wenn er seine Füße wäscht, treten sie heraus, bis sie aus den Nägeln seiner Füße heraustreten. Wenn er dann sein Wudu vollendet hat, ist das sein Anteil davon. Wenn er dann aufsteht und zwei Rak'a betet, dabei mit seinem Gesicht und seinem Herzen auf seinen Herrn ausgerichtet ist, ist er von seinen Sünden wie an dem Tag, an dem ihn seine Mutter geboren hat. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sondern Allah will euch nicht, Allah will euch reinigen und durch die Erlaubnis des Tayamm und anderes seine Gunst an euch vollenden, damit ihr dankbar seid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir ihm gegenüber subhanahu wa ta'ala dankbar sind, indem wir, wie man sehr schön sieht, seine Anordnungen umsetzen. Dadurch zeigt sich die Dankbarkeit ihm gegenüber subhanahu wa ta'ala. Deswegen jeder Mensch, der eine Sünde begeht, mit seiner Hand, mit seiner Zunge, mit seinen Augen, mit seinen Händen, mit seinen Füßen, mit seinem Körper, hat die Möglichkeit bekommen, von Allah subhanahu wa ta'ala sich rein zu waschen. Und welche Ausrede bleibt uns danach noch übrig, diesem barmherzigen Gott zu dienen? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.